Besser ist beschrieben, dass man viele Rollen ausfüllt. Und das macht einfach auch diese Arbeit so. Also ich habe einen tollen Job. Also ich bin sehr zufrieden, weil ich das auch mag.
Herzlich willkommen bei Coach to Coach, der Basketball-Podcast von Jugendcoaches für Jugendcoaches. Ein gemeinsames Projekt des Deutschen Basketballbundes und des Deutschen Basketball-Ausbildungsfonds.
Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Till Jünke und ich freue mich, euch heute zur neuen Episode von dem Podcast Coach to Coach zu begrüßen. Und zwar ist unser Thema heute Quelle deiner Motivation. Ich habe dazu zwei sehr interessante Gäste hier sitzen. Einmal zu meiner linken Errol Ersek und zu meiner rechten Timo Lahnmüller. Erstmal vielen Dank, dass ihr hier seid.
Ja, immer gerne.
Ja, und wir würden direkt mal reinstarten. Wir starten mal mit dir, Errol. Erzähl uns doch mal, was dich zum Basketball gebracht hat und insgesamt über deine ganze Vita mal ein bisschen aufklären. Gerade auch, da es bei uns um Jugendcoaches handelt, vielleicht auch mal aus deiner Jugend ein bisschen erzählen, woher du kommst. Schieß einfach mal los.
Also ich habe Basketball angefangen. Ich komme aus einer Basketballfamilie. Mein Vater hat gespielt und mein großer Bruder auch. Also war ich auch, als ich klein war, schon immer bei den Spielen zuschauen und so weiter. Mein Dad wollte tatsächlich nicht, dass ich Basketball spiele, weil er sich sein Knie zerstört hat. Aber das war dann irgendwie einfach nicht zu vermeiden. Und dann habe ich in Wien angefangen zu spielen, bei den Danube City Timberwolves im 22. Bezirk. Shoutout. Ja. Und habe da gespielt, bis ich 17 war. Und da haben wir haben da eine Kooperation mit dem Bayern München Basketball. Und dann mit 17 bin ich da zu einem Probetraining hingefahren aus Wien. Und dann haben sie mir das Angebot gemacht und dann habe ich rüber gewechselt und dann die restliche Ausbildung sozusagen in München gemacht, bei Bayern, bis ich dann eben vor 2 Jahren nach Tübingen gekommen bin.
Okay, krass. Wie alt warst du, als du nach München rüber gewechselt bist?
17.
Also auch relativ jung noch. Mhm, ja. Und dann auf eigenen Beinen gestanden, schon so früh.
Ja, genau. Also wir sind auch, was auch finde ich für mich sehr cool war, dass ich auch gleich in der eigenen Wohnung war und nicht irgendwie Internat oder sowas hatte, was echt ganz nice war. Und habe ich auch mit einem Gleichaltrigen gewohnt, mit dem ersten Weidemann, den man ja auch kennt, im deutschen Basketball. Und ja, war echt cool.
Ja, super. Kommen wir zu dir, Timo.
Ja, also ähnlich wie bei Errol auch, hat mich auch mein Vater zum Basketball gebracht, weil er früher selber gespielt hat. Ich komme wie der Errol auch aus Wien. Habe aber nicht bei den Timos, sondern bei den Basketflames gespielt.
Oh, okay. Das große, da herrscht immer noch große Rivalität.
Ja, okay, nice. Yeah. Genau. Und dann hat sich das auch so entwickelt. Und weil ich eben eine Doppelstaatsbürgerschaft habe, also meine Mutter kommt ja aus Deutschland, ja, und mein Dad aus Österreich, bin ich dann eben über die U15-Nationalmannschaft vom DBB nach Deutschland gekommen. Da hat mich dann Harald Stein, der damals auch der Trainer war beim Lehrgang, hat mich da so ein bisschen vermittelt. Und ich habe mich dann entschieden, mit 15 nach Ulm zu gehen. War dann dort in der Orange Academy. Habe die ersten paar Jahre in Grünwinkel gewohnt. Das ist so eine Art Spieler-WG, wo jeder sein Zimmer hat. Da waren auch ein paar große Namen, die man kennt. David Krämer war dort, Till Pape war dort. So Leute, die jetzt Bundesliga, ACB spielen. Genau, und jetzt bin ich dann auch, weil Danny der Trainer ist, bin ich dann von Ulm nach Tübingen gekommen und bin schon seit fast 3 Jahren in Tübingen.
Ja, super cool. Das ist echt, ich glaube, sehr interessante Stories, die ihr dazu zu erzählen habt. Was auch ganz wichtig ist, und deswegen habe ich euch beide auch irgendwie ausgewählt, dass ihr eigentlich einen ähnlichen Verlauf, beziehungsweise ja genau die gleiche Stellung jetzt habt im Basketball, beide Profis, beide Nationalspieler, aber trotzdem ich auch merke, weil ich euch ja recht gut kenne, dass unsere Topic, die Motivation, bei euch auch, sag ich mal, unterschiedlich kommt, unterschiedlich ist. Von daher erstmal mal um Startschuss in unser Gespräch zu geben, fangen wir diesmal mit dem Timo an. Wenn du an Motivation denkst, an den Begriff, was ist so das erste Wort, was dir direkt in den Kopf schießt?
Das ist eine sehr schwere Frage. Ich würde tatsächlich sagen, dass es sehr wichtig ist, dass man Spaß hat am Spiel. Okay, ja. Dann ist man immer am motiviertesten, wenn die Energie gut ist, wenn man Bock hat zu spielen, dann finde ich, spielt man auch seinen besten Basketball.
Ja.
Und also wenn man so in die Halle kommt und das jetzt so als Pflicht sieht oder das so macht, so gezwungen, weil es halt der Job ist, dann spielt man in der Regel auch nicht so gut. Von daher würde ich halt tatsächlich sagen, dass der Spaß auch sehr wichtig ist für Basketball.
Ja, finde ich mega interessant, dass du das sagst. Um das nochmal so ein bisschen rauszuhören, das heißt, du sagst Spaß und für uns ist natürlich auch ganz interessant, weil wir ja Jugendcoaches sind. Wie sieht das aus? Hat sich das verändert? Also würdest du sagen, wenn du jetzt trotzdem noch als Profi an Spaß, Motivation denkst, ist ja eigentlich recht positiv. Wenn du das jetzt vergleichen würdest, als du junger Timo in Wien, da geht man ja wirklich vielleicht nur nach dem Spaß. Wie entwickelt sich sowas über so viele Jahre? Erzähl einfach mal.
Ja, genau. Also da geht man halt wahrscheinlich durch viele verschiedene Phasen. Als junger Spieler macht es natürlich extrem viel Spaß. Dann, je älter man wird, da gibt es dann natürlich auch Trainingseinheiten, wo man vielleicht nicht so Bock hat und wo man sich halt nochmal extra motivieren muss. Aber ich finde, wie du schon sagst, da spielen die Trainer eine sehr, sehr große Rolle. Wichtig ist auch, dass die Trainer lernen, mit den Emotionen der einzelnen Spieler umzugehen. Den einen Spieler catcht man vielleicht mit einer Sache, die man mit dem anderen Spieler nicht catcht. Und, ja. Da ist es auch, finde ich, sehr wichtig, auf die individuellen Bedürfnisse der Spieler so ein bisschen einzugehen, dass eben alle Spaß haben, dass eben alle diese Emotionen, die sie in sich tragen, nutzen, um so gut wie möglich zu performen.
Ja, mega interessant, du sagst gerade Coaches. Hast du da was im Kopf hängen, wo du sagst, so, ey, das ist eine Situation oder ein Drill oder eine Sache, die den Trainer mal gemacht hast, dass du jetzt mal einfach so aus dem Nähkästchen plaudern kannst, was dir so hängen geblieben ist, wo du so sagst, hey, da bin ich an, da bin ich motiviert und zeitgleich bringt es auch noch Spaß.
Also was ich ganz krass fand damals, da war ich in Ulm, habe ich für Anton Gavel gespielt. Ich glaube, jeder, der Anton Gavel kennt, weiß, dass der sehr viel mit Emotionen macht. Das ist einfach ein Trainer ist, der kommt mit Energie in die Halle, der ist sich für nichts zu schade, der reboundet hart für seine Spieler, so der motiviert sie, der sagt, hey, gutes Finish, guter Layup, bravo, hey, hier musst du besser machen, so, der ist die ganze Zeit an, so, du merkst, die Energie bei ihm ist einfach da, und das ist so, ich weiß nicht, das ist so ansteckend.
Ja. Deswegen, der Trainer, also du Energie sagst eher, das war jetzt nicht ein bestimmter Drill, sondern du sagst eher, es war so der generelle Vibe, der direkt Motivation auch geschaffen hat.
Absolut.
Und was ich da auch raushöre, oder nochmal als Frage, das heißt auch, für dich ist es auch mit Positivität auch verbunden, Motivation?
Also, dass man, wenn du ins Training kommst und die Stimmung ist wie auf einer Beerdigung, so, dann hast du auch...
Ja, ist schwierig zu trainieren. Ja.
Aber wenn die Stimmung gut ist, wenn die Energie da ist, dann macht es auch mehr Bock.
Ja, mega coole Einblicke, danke. Dann gehen wir mal weiter zu meinem anderen Gast. Ero, wie sieht's denn bei dir aus? Was fällt dir ein, wenn du an den Begriff Motivation denkst?
Also, der erste Begriff, der mir angefallen ist, war irgendwie Musik, weil dieses so Pre-Game-Musik hören und dann machst du dich so, stellst dich aufs Spiel ein und bist ein bisschen aufgepumpt. Und natürlich, was halt auch ein großer Faktor ist, ist der Ehrgeiz. Ja. Also, ich glaube, jeder Profi-Basketballer hat einen gewissen Ehrgeiz, der ihn dann auch vorantreibt. Und dann will man auch einfach, dann hat man auch diesen Willen, einfach mehr zu machen. Und dann wird man motivierter und gibt alles nochmal, wenn man halt einfach gewinnen will. Und das ist natürlich auch das, was uns alle antreibt.
Okay.
Und ja.
Ja, und auch sehr interessant, auch was ganz anderes noch. Du sagst Musik. Jetzt auch an dich die Frage: Hat sich das schon von klein auf begleitet irgendwie? Dass es schon früher war, hey, ich habe die und die Musik gehört und da ist irgendwie direkt eine Art Feuer entstanden und da hast du das mit dem Basketballcore dann direkt verknüpft, dass du sagst, hey, jetzt muss ich raus. Das Lied ist bin ich am Hören und muss jetzt direkt raus und ballen oder wie hat sich das entwickelt?
Ja, also einerseits mit Musik und meistens auch halt gepaart mit so einem Video, da gibt's ja auf YouTube so diese ganz alten, die man halt früher geschaut haben, wo immer die gleichen Lieder waren von dem und dem Spieler, auf so, ja, irgendwelche Season-Highlights oder so, dann hat man sich da im Zimmer noch angeschaut, das eine Lied, das jedes Mal kommt, läuft halt und dann gehst du halt raus und versuchst halt diese Sachen nachzumachen, die halt gemacht haben, ja, da und sowas pusht einen schon auch irgendwie und das bleibt doch irgendwo. Ich finde, wenn man noch immer diese Lieder hört, dann nimmt das einem direkt zurück da an die Kindheit, wo man dann in den Garten gegangen ist und all diese Moves hat versucht nachzumachen. Also,
ja, sehr nice, sehr ja. nice. Und du hast noch den Begriff Ehrgeiz genannt. Und ich meine, das kriege ich ja irgendwie tagtäglich live im Training mit. So, ich glaube, das ist irgendwie was, also, oder das ist eine Frage an euch, ist das was man entwickelt oder ist das einfach, was du hast? Das ist dieses Angeborene, dieses, hey, Ehrgeiz gleich Motivation, gleich, ich bin voll da. Also bei uns merke ich das immer irgendwie, wenn diese Wettkampfstimmung aufkommt, da muss irgendwie ein Trainer nicht viel machen. Sobald ein Wettkampf ist, ist jeder on und ist mega motiviert und ehrgeizig. Aber wie würdet ihr das beschreiben? Ist das was man teachen kann? Ist das was man erlernen kann? Oder ist es einfach given und das haben manche Leute und manche nicht? Timo, was sagst du dazu?
Also ich glaube, dass das etwas ist, was man als Spieler selber mitbringen muss. Wenn du in die Halle kommst und der Trainer ist der, der dich anschreien muss, damit du an bist, dann bist du am falschen Ort. So. Weil, ja. Du als Spieler, wenn du es nach oben schaffen willst, vor allem als Jugendspieler, wenn du irgendwie U14, JBL, MBL spielst, dann, wenn du es in die Profikader schaffen willst, dann musst du on sein, ja. Dann musst du auch trainieren wollen und dann musst du auch diesen Ehrgeiz haben.
Aber das heißt, du sagst selber von dir aus, aus deiner eigenen Erfahrung, du hast ihn schon, bevor du eigentlich mit dem richtig, sage ich mal, disziplinierten Training angefangen hast, war der schon da, dieser also, du hast das irgendwie noch erlernt irgendwie? Wie war das bei dir? Erzähl mal aus deiner eigenen Erfahrung.
Also bei mir war es so, ich hab ja früher NBA geschaut, Euroleague geschaut, ja. Weltmeisterschaft, Europameisterschaft, die ganzen Basketballspiele. Und wo ich als 8-, 9-, 10-jähriges Kind das mir angeschaut habe, da war so, okay, ich will da unbedingt mal spielen.
Ja, interessant. Ja.
Und dann war ich so, okay, was muss ich machen, damit ich da hinkomme? Und dann war ich halt auch im Training immer sehr motiviert, um halt mich so gut wie möglich zu verbessern und auch meinem Team zu helfen, um Spiele zu gewinnen. Das hat mich einfach motiviert, immer weiterzumachen.
Ja, aber wie war das bei dir?
Boah, ich war schon immer als Kind ein miserabler Verlierer.
viele,
ist heute auch so?
Ja, absolut. Ich war noch
kann
immer
ich
so.
Unterschreiben.
Und das können meine Eltern ein Lied von singen, wie sie mich beruhigen mussten nach verschiedenen Tennismatches, wo die Schläger geflogen sind und was weiß ich immer. Also ich glaube, irgendwo kann man das schon noch lernen und dann kommen halt eben auch Sachen, wie gerade Timo gesagt haben, so, dann siehst du etwas und dann ist halt die Motivation da und dann denkst du so, okay, damn, das muss ich machen. Aber ich glaube, zu einem gewissen Teil ist es auch einfach schon bei vielen Leuten einfach schon immer da gewesen. Also bei mir, für mich war Verlieren immer Schlimmste. Also ich bin damit, natürlich muss man dann auch lernen zu verlieren und das war auch etwas, was ich lernen musste. Natürlich mache ich das immer nicht gern, aber es ist halt einfach Teil vom Sport und das muss man auch viel daraus lernen und irgendwie sehen, was man daraus schließen kann und so. Es ist auch wichtig zu verlieren auch mal, aber ja, ich war nie gut drin.
Aber das ist interessant, das heißt, du sagst auch gerade, dass Motivation ganz stark bei dir gegeben ist oder die Quelle der Motivation ist eine Niederlage.
Ja, schon. Also ich finde, also es ist kaum jemand, finde ich, also zum Beispiel, wenn man zurückdenkt, die letzten 2 Jahre, unsere besten Trainings, besten Spiele hatten wir immer nach einer Niederlage eigentlich, weil wir uns dachten so, hey, nicht nochmal. Also und das ist halt schon noch eine große Motivation, finde ich. Also wenn man.
Also du sagst eigentlich generell, für dich ist das jetzt, Standpunkt jetzt, ist eine höhere Motivation, eine Niederlage als ein Sieg?
Andere Motivation, würde ich sagen, aber wahrscheinlich so das Gefühl ist schon stärker nochmal nach einer Niederlage. Also ja, könnte man schon sagen, ja.
Aber wie sieht das bei dir aus, Timo?
Ja, ist es ähnlich? Ich kann dem 100% zustimmen. Ich finde, dass man immer besser spielt, nachdem man verloren hat. Als wie man gewonnen hat, weil wenn man gewinnt, dann ist so die Gefahr, dass man es so ein bisschen zu locker angeht und denkt, ah, okay, wir haben jetzt gewonnen, die letzten 3-4 Spiele gewonnen.
Ja.
Heute schauen wir mal, wenn man weiß, okay, die letzten 2 Spiele haben wir schlecht gespielt, haben wir verloren, dann will man beweisen, dass man eben gut ist und dass man es auch anders kann und dass man gewinnen kann und deswegen kann ich Erol da 100% zustimmen.
Ja, super. Das ist super interessant, dass ihr da auch irgendwie ähnlich seid. Junge, ich hatte gerade bei dir rausgehört, du hast gesagt, du hast immer NBA geguckt oder Euroleague geguckt, verschiedene Leute angeguckt. Und dann würde mich mal interessieren, gibt es eine spezielle Person oder es muss ja nicht irgendwie auch eine Person in deinem näheren Umfeld sein oder die für dich Motivator war, die für dich irgendwie ein Grund zur Motivation war. Weil es gibt 1000 Kinder wahrscheinlich, die haben Michael Jordan. Wie war das bei dir? Erzähl mal.
Also ich habe da immer so ein bisschen differenziert angeschaut. Ich habe einmal die Spieler angeschaut, die ich einfach so als Fan so angeschaut habe, die ich einfach geile Spieler fand. Und dann habe ich die Spieler halt angeguckt, die so ein bisschen so meinen Spielstil haben, von denen ich mir halt auch was abgucken kann.
Aber ich meine auch, sorry, dass ich unterbreche, ich meine auch so als Jugendspieler, nochmal wirklich auf die Jugend bezogen, weil da wusstest du ja noch gar nicht, was dein Game wird, wie dein Game ist. Oder war das dir auch schon immer so klar, dass du eigentlich direkt wusstest, hey, ich bin der Shooter von heute, ich bin der Lockdown-Defender?
Ja, das ist halt dann erst später gekommen,
ja.
Vor allem dann auch, je älter man wurde und wenn man dann in die Profimannschaft kommt und so seine Rolle finden muss, kann man natürlich nicht die Sachen machen, die man gemacht hat, wo man 13, 14 war, weil natürlich auch die Verteidigung ganz anders ist und das Level ganz anders ist. Aber ja, ich würde schon sagen, so zum Beispiel, wenn man sich diese ganzen harten Arbeiter anschaut, so Kobe Bryant oder so, was der gemacht hat, dann ist das natürlich schon sehr, sehr inspirierend auch.
Aber könntest du einen Namen sagen? Oder eine Person, ein Coach?
Da gibt es ganz viele. Also was
so der Main, sag ich mal, Motivator war, der Main Guy war, der dich wirklich nach vorne gebracht hat.
Wenn ich sehr krass fand, war zum Beispiel Steph Curry.
Ja.
Der so ein bisschen, finde ich, das Spiel verändert hat.
Ja.
Auch für eine ganze Generation. Du siehst jetzt Kinder, die kommen in die Halle, die werfen diese ganzen tiefen Dreier.
Ja.
Der hat auch gezeigt, dass man eben auch anders effizient sein kann, dass man halt nicht nur der athletische Monsterspieler sein muss, der über alle drüber dankt.
Ja.
Vielleicht für die Kinder jetzt ist Andy Obst ein krasser Spieler, der jetzt bei der Weltmeisterschaft überragend gespielt hat.
Mhm.
So Leute sind dann natürlich schon sehr, sehr inspirierend und motivieren natürlich auch.
Ja, klar. Errol, wie sieht's bei dir aus?
Ich hatte in meiner Jugend eigentlich viele, viele coole Trainer, die ich sehr mochte. Aber vielleicht der eine, der rausgestochen ist, den kennt Timo auch, Andreas Kainider. Das war
auch ein Österreicher.
Klar, das war einer meiner Jugendcoaches, der mich sehr, sehr gepusht hat und mir sehr viel Confidence damals gegeben hat, auch weil da war ich in dem Alter, ich war sehr groß, früh. Ich war früh sehr groß. Und dann gab es natürlich die Trainer, die mich dann auf den Forward oder was auch immer pushen wollten und so weiter. Und er war einer derjenigen, der mir immer gesagt hat, so, nein, das ist ein Guard. Und hat mir auch gesagt, so, hey, in ein paar Jahren bist du hier bei den Erwachsenen da, weil er damals unser erstes Team gecoacht und so. Und das war schon eine gewisse Motivation, die ich da hatte, die er mir da schon gegeben hat. Also das war echt cool.
Und was ich daraus höre, dass bei dir das schon eher eine Person im engeren Umfeld war. Und jetzt, wie würdest du das beschreiben? Was hat die Motivation von ihm so stark gemacht? Also war das irgendwie auch so eine zwischenmenschliche Beziehung? Das ist auch irgendwie, weil wenn ich an Motivation, das ist auch immer irgendwie Vertrauen. Also beschreibt mal da vielleicht eure, war ja auch ein Coach, wie du sagst, beschreibt mal da irgendwie eure zwischenmenschliche Beziehung.
Also ja, das Zwischenmenschliche hat natürlich auch extrem gepasst. So, das ist ja auch irgendwie für einen Top-Motivator eigentlich gang und gäbe, dass dann da auch zwischenmenschlich alles passt. Also er hat mich immer auch hochgezogen dann zu den Älteren und so weiter. Und es war halt auch irgendwie eine Person, wo ich so weit wusste, so, okay, hey, wie du gemeint hast, so der vertraue ich und vor allem die Person vertraut mir, dass ich das kann, was einem nochmal ein bisschen dieses extra Ding gibt, so, hey, okay, ja, ich kann das, so das extra Versicherung irgendwie, so, ja.
Ja, okay. Das heißt irgendwie auch Trust.
Ja, genau, Trust einfach.
Ja, jetzt finde ich das auch sehr spannendes Feld, wenn man das jetzt mal anschaut. Ihr seid wirklich schon in großen Programmen gewesen. Fangen wir jetzt mal diesmal mit dir, Errol, an. Ja, es ist einfach irgendwann so und das muss man vielleicht irgendwie auch als Trainer gerade lernen, irgendwie immer neuen Input reinzubringen, weil irgendwie, wie ihr selber wisst, ist dieser gerade jetzt, wir sprechen mal jetzt vom Profibereich, dieser Alltag ist monoton. So, und dieser Alltag ist immer, du hast ein Individualtraining, hast dein Training. Wie haben das jetzt, wir fangen mal mit, genau wie ich gesagt habe, mit dir an, Errol. Ich meine, du hast bei Euroleague Top-Coach gespielt, bei Andrea Trinchieri. Wie schafft das so ein Trainer, wo du wirklich wahrscheinlich 300 Tage, jeden Tag zusammen bist, die Motivation hochzuhalten?
Ich glaube, bei
gerne auch Inside-Stories.
ich glaube, bei Euroleague ist es noch mal härter, weil die halt, also ich war da nicht immer dabei, also so ist es nicht, aber wie viel die reisen mussten und wie viele Spiele die hatten, das war unglaublich. Und dann hat man wirklich halt gemerkt, gegen Ende der Saison, wo ich dann noch mehr dabei war, immer ja. Und so, im Training und so, dann hast du einfach schon gemerkt, okay, ein paar von denen, langsam geht's so ein bisschen mit der Motivation ein bisschen bergab, weil die Saison ist lang, du spielst viel, du warst nur unterwegs, du warst nur auf Reisen, aber ich weiß nicht, ich meine, im Profibereich ist es nochmal anders, weil auch gewisse Erwartungen da sind, natürlich. Und
aber würdest du das dann Motivation oder würdest du das Druck dann nennen? Weil ich würde sagen, immer irgendwie Druck ist ja eine negative Form auch von Motivation. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, in so Programmen, dass dann auch irgendwie ja eine negative Motivation durch Druck herrscht. Also wie hast du das wahrgenommen? Wie hast du das Gefühl?
Ich glaube schon, dass Druck auch ein großer Faktor ist. Also vor allem bei den Profis, weil ich meine, ein Verein wie Bayern München, da gibt's natürlich Erwartungen und die müssen auch gehalten werden. Und ich glaube schon, dass viele Spieler aber diesen Druck auch extrem gut umwandeln können in eben diese Motivation, die sie dann weiterbringt und dann sagt so, oh, Druck, bla bla bla, du erwartest das von mir und so. Und dann manche sind halt so, hey, okay, kein Problem. Und die geben das dann halt einfach zurück, was auch eine extrem wahnsinnig gute Qualität ist. Und aber
nochmal kurz reinzuhaken, du sagst, Druck ist im Profibereich, kann das auch eine positive, also umschwingen, eine positive Motivation. Meiner Meinung nach ist das jetzt, aber ich meine, es ist schwierig, glaube ich, im Jugendbereich diese Philosophie zu fahren, oder? Also für mich macht das gar keinen Sinn, da fahre ich eher mit dir, Timo. Gerade im Jugendbereich ist es irgendwie wichtig, glaube ich, den Spaß eher zu vermitteln. Oder wie siehst du das? Meinst du, dass es auch eine Möglichkeit ist für junge Leute? Ja, ich meine, lass es Druck sein, weil, wisst ihr, lass es irgendein Wurfdrill sein, indem man Druck ausübt, also mental auch. Also denkst du, das ist einfach zu früh oder denkst du, das ist auch irgendwie eine Möglichkeit, irgendwie extra Motivation? Also ich glaube auch, dass es dann relativ individuell auf die Person drauf ankommt, oder wie siehst du?
Ja, extrem. Also zum Beispiel, als ich dann eben nach Deutschland gekommen bin, war dann auch auf einmal alles ganz anders. In Wien haben wir gespielt, weil es uns Spaß gemacht hat. Natürlich haben wir auch trainiert und so weiter, aber das kann man kaum vergleichen, wie die verschiedenen Trainings und so weiter sind. Also die Intensität und alles in Deutschland war einfach eine andere Welt. Viel höher, eine andere Welt einfach. Und da sind wir dann auch vor allem in Programmen wie München oder Ulm, bist du dann halt auch ganz schnell einfach, du bist noch jung, aber eigentlich sehe ich dich als Profi. Ja. Das ist so. Und muss ich auch ehrlich sagen, mein erstes Jahr habe ich sehr, sehr damit gestruggelt. War auch nicht einfach, weil eben der Umschwung so groß war. Und das musste man eben auch erstmal lernen, irgendwie mit dem Druck klarzukommen. Ich meine, ich war schon 17, was mir auch natürlich geholfen hat, aber ich weiß nicht, ob ich den Druck zum Beispiel schon, ob ich das schon geschafft hätte, wäre ich jünger gewesen. Also wäre jetzt 13, 14 schon dieser Druck gekommen, weiß ich nicht, ob das...
Aber das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Sache, wo wir jetzt auch direkt einhaken können bei dir. Du sagst gerade schwere Situation. Und in diesen schweren Situationen, ich meine, du hast es jetzt geschafft. Was war da die Quelle der Motivation, die dich am Leben gehalten hat, sage ich mal? Weißt du, weil es gibt auch so viele, die da nicht diesen Step zum Profi schaffen. Aber was ist genau da, sage ich mal, das, was dich am Leben oder das, was dich beim Basketball gehalten hat? Also das finde ich mega interessant selber, ja.
Also ich finde, was extrem viel geholfen hat, war auch zum Beispiel meine Familie. Ja. Mein Vater war selber auch im Basketball.
Ja.
Und dass du auch da auch einfach dieses Vertrauen hast und so weiter und auch dieses Vertrauen noch von anderen Personen vielleicht, die dir nahestehen, noch dazu bekommst, das ist natürlich auch etwas, was dir hilft. Und dann, ich meine, andererseits musst du dich halt einfach erinnern und dann daran zurückdenken so, hey, wieso bist du jetzt hier und wieso machst du das alles so? Und dann denkst du halt nochmal an diese Tage, wo du halt eben da, wie ich vorher erwähnt habe, irgendwelche Basketball-Videos angeschaut hast und dann 3 Stunden lang in den Garten gegangen bist und einfach auf den Korb geworfen hast, weil es einfach dieser Spaß, ja, weswegen wir das alle angefangen haben. Es hat ja jeder nur aus dem einen Grund angefangen, und zwar, weil es uns Spaß gemacht hat. Und wenn man das dann versucht, irgendwie wieder zu finden und das dann auch wieder findet und so, ich glaube, so übersteht man dann eben diese auch.
Das heißt, du hast einfach immer reflected, wie cool eigentlich Basketball war, als es angefangen hat. Und wie viel Spaß es dir da bereitet hat, also in diesem
Druck-Situation.
Aber jetzt nochmal zurückzukommen, nochmal dieses Gab es da für dich vom Euroleague-Trainer Andrea Trinchieri irgendwelche Methoden oder irgendwelche Sachen wie er speziell, also oder gab es da die Ansprache, wo du gedacht hast, oh, ich habe Gänsehaut und ja, heute jetzt geht's los, jetzt spielen wir richtig Basketball oder ja, wie war das? Kannst du dich an irgendwas erinnern? Nein. Ich meine, du musst natürlich jetzt auch nicht, dass du irgendwie noch
Nein, überhaupt nicht. Also so an irgendwas Spezielles kann ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht erinnern. Aber ich meine, ja, Andrea ist ein sehr genialer Coach, aber auch ein sehr, man auch halt sieht, auch irgendwo vielleicht ein bisschen verrückt, nicht, dass ich die war, aber sehr emotionaler Coach und so weiter. Und das ist schon auch etwas, was einen mitreißen kann, weil das geht natürlich nicht nur dem Negativen über, sondern halt auch in die andere Richtung. Und er ist halt vollkommen dabei und so. Und das hat man in diesem Team vor allem, das war ja das Team, was mit Wade Baldwin und Reynolds und so, die halt
Topspieler,
Topspieler, die erstmal Playoffs gekommen sind, als erstes deutsches Team ever in der Euroleague. Also der hat schon so seine eigene Art gehabt, dann irgendwie Leute mitzuziehen. Und was schon sehr speziell war, aber jetzt so eine spezielle Rede oder sowas kann ich mich jetzt nicht wirklich erinnern, aber so seine Art im Generellen, wie und wie sehr er dabei war und seine Energie, ich glaube, das war das, was auch die Leute dann mitgezogen hat.
Ja, okay. Nochmal darauf zurückzukommen, ja, du warst in München auch in der zweiten Mannschaft dann immer aktiv. Wie sah das da aus? Ich meine, das ist ja wirklich eine Jugendmannschaft, die Probe eigentlich fast von der Qualität her und Probe ist und wie sah das da aus mit Thema Konkurrenz? Ist das auch eine Motivation? Auch. Das finde ich ja sehr interessant. Also wenn dann wirklich junge Leute, die wirklich diesen Schritt zum Profi machen würden, und Konkurrenz kann natürlich auch Motivation kreieren, sage ich mal.
Also auf jeden Fall. Ich meine, bei mir damals im Training waren Karim Jallo, Nelson Weidemann, Dejan Kovacevic, Slaven Rosita, das sind ja alles AMAG geht und so. Das sind alle Spieler, die jetzt Top-Talente sind natürlich. Ja. Ich meine, nach München, die holen immer Leute, die sind halt Top-Talente und da ist die Konkurrenz natürlich riesig. Und ich glaube schon noch, dass mich das auch schon sehr irgendwie nach vorne gepusht hat, weil du willst dann halt mithalten und du willst mit denen mitspielen und so weiter. Und das ist natürlich auch eine gewisse Motivation, die du halt jeden Tag dann hast im Training und was weiß ich alles.
Ja, das ist nochmal, um das kurz zusammenzufassen. Also sehr interessant, dass du auch sagst, zu dir gehört auf jeden Fall zur Motivation Spaß. Auch irgendwie Vertrauen ist ganz wichtig. Und einfach eine Base haben, die einen unterstützt, die einen immer wieder abholt und wieder, sag ich mal, neue Energie gibt, weiterzukommen. Also das sind echt coole Einblicke. Und dann schwenken wir nochmal rüber zum Timo. Und ja, auch du, Riesenprogramm, jetzt deutscher Meister mittlerweile. Wie gib uns auch vielleicht mal irgendwie so Einblicke hinter die Wände. Wie lief's da so ab? Ich meine, auch verschiedene Trainer hast du da gehabt, auch in zwei Mannschaften immer gespielt. Wie lief das ab mit der Motivation von den Coaches? Auch große Namen dort.
Ja, also das war natürlich auch sehr, sehr competitive immer, die Trainings. Man hat natürlich versucht, sich den Spot, so die Spielzeit zu erarbeiten. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, wenn du so als junger Spieler reinkommst, wie viel spielst du? Spielst du in 5 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten? Das ist natürlich auch immer davon abhängig, wie gut du trainierst. Und genau das ist halt auch eine Sache, die mich sehr motiviert hat. Ich wusste halt immer, okay, ich war bei Trainern, die sehen, wenn du hart trainierst, wenn du hart an dir arbeitest, dann wirst du deine Chance im Spiel bekommen. Und das ist auch so eine große Sache, weil wenn du jetzt weißt, okay, ich spiele so oder so nicht, ob ich jetzt top trainiere oder scheiße trainiere, dann geht die Motivation vielleicht ein bisschen runter, aber dadurch, dass die Trainer das noch sehen, wenn man hart arbeitet, wenn man länger bleibt, wenn man die extra Würfe nimmt, wenn man hart verteidigt, wenn man smarte Reads macht und so weiter, dass du dann halt auch, egal wie alt du bist, deine Chance eben bekommst.
Wer war da drin?
Danny Jansson.
Ah ja, okay.
Also der war ja Pro-B-Trainer in Ulm damals. Wir kennen den ja alle. Der hat so ein bisschen seine eigene Art immer mit seinen sarkastischen Witzen und mit seinen Quizzes am Anfang vom Training. Aber am Ende des Tages muss man wirklich Danny sagen, der gibt jedem Spieler, der hart arbeitet, die Chance, wenn du verteidigst, wenn du für die Mannschaft spielst, dann wirst du immer bei Danny deine Minuten bekommen. Dann vertraut er dir auch. Ja. Und das ist auch was ganz Wichtiges, was auch Errol gesagt hat, dieses Vertrauen, was du eben vom Trainer bekommst, das motiviert einen natürlich auch.
Ja, natürlich. Da höre ich auch aus, irgendwie so, ja, auch immer einfach, jetzt ist ja natürlich auch schon weiter als Jugendbereich, die Motivation dann irgendwie auch auf dem nächsten Level spielen zu dürfen. Ich glaube, das ist im Generellen auch eine Form von Motivation.
Ne? Genau, das hat Ulm auch sehr gut gemacht. Eben, es war immer, es gab immer ein Level, wo du Selbstvertrauen getankt hast, wo du gut gespielt hast und dann gab es
das war dann zum Beispiel das Jugend
Level,
oder wie?
Je nachdem, manchmal war es MBBL, ja, das ja, Basic Level und dann vielleicht Pro B das Zusatzlevel und dann war irgendwann Pro B das Basic Level, dann BBL das Zusatzlevel und so weiter. Und das hat natürlich immer motiviert, weil es gab nie irgendwie die Situation, wo du dich unterfordert oder überfordert
fühlst. Also so perfekt genau, abgeschnitten
genau, auf die Spiele. Du hattest halt immer ein Team, wo quasi von dir als Leistungsträger erwartet wurde, dass du performst. Und dann hattest du ein Team, wo quasi als Bonus noch auf einem höheren Level dich zeigen konnte.
Ja. Dann nochmal eine Frage zu dir. Ero hatte das schon sehr ausführlich und schön beantwortet. Du hattest ja auch einen Rückschlag mit einer Verletzung, mit einer größeren Verletzung. Und für mich ist das immer so, Verletzung ist, also für einen Sportler, egal ob es Jugendbereich ist, ob es Profi ist oder ja, einfach Breitensportler. Ja, genau, Verletzung war da, man ist am Tief irgendwie. Wie motivierst du dich oder wer motiviert dich in wirklich, also ganz, ganz schwierigen Zeiten?
Also ich glaube, das Wichtigste ist die Familie. Meine Familie hat mich da sehr, sehr krass unterstützt, so, wo ich die Hüftoperation hatte und jetzt 6 Wochen oder 8 Wochen auf Krücken gehen musste. Die haben mir jeden Tag mein Essen ans Bett gebracht, mir meine Krücken gebracht, mit mir meine Übungen gemacht und so weiter, haben mich zum Physio gefahren und so weiter. Also das ist natürlich unglaublich, erstmal das und noch der emotionale Unterstützung, einfach wenn mit jemandem reden wolltest über irgendwas, waren die halt immer da. Von daher würde ich auch sagen, meine Familie hat mich da sehr, sehr krass unterstützt. Und das Zweite, was bei mir halt auch war, ich habe ja da noch ein Fernstudium angefangen. Das hat mir noch so ein bisschen so auch Ablenkung gegeben, weil ich halt da nicht die ganze Zeit nur zu Hause gesessen bin, sondern weil ich halt auch noch was für meinen Kopf machen konnte, was mich so ein bisschen abgelenkt hat von
der Situation. Ja, das ist eine schöne Überleitung, was mich zum nächsten Thema, du sagst Fernstudium. Inwiefern siehst du dann auch irgendwie, dass du Motivation auch in andere Felder mitnehmen kannst? Also ist diese Sportmotivation auch eine Sache, die dich dann wirklich abseits vom Basketballfeld auch irgendwie weiterbringt? Erzähl mal. Und auch irgendwie, ob das auch dann trotzdem zusätzlich auch trotzdem eine weitere Motivation fürs Basketball ist. Also wie steht das zueinander?
Ich glaube, das ist immer wichtig, dass man so einen Ausgleich hat, dass man einmal das Basketball hat und dann noch das Privatleben. Und ich denke, dass es wichtig ist, dass das, was im Training passiert, auch dann irgendwo im Training bleibt und das, was außerhalb im Training passiert, außerhalb im Training bleibt und dass man das jetzt nicht zu krass
vermischt,
genau miteinander kombiniert. Also dass wenn man jetzt ein schlechtes Training hat und dann schlechte Phase halt gerade hat im Basketball, dass man dann halt trotzdem noch das Privatleben hat, seine Freunde hat, Leute, mit denen man redet.
Oder halt das Studium.
Wo es auch um Themen geht, die nichts mit Basketball zu tun haben.
Ja.
Ich glaube, dass das also mir persönlich auf jeden Fall mental sehr, sehr hilft.
Ja, voll, voll gut. Und Ero, wie sieht das bei dir aus? Gibt es neben Basketball noch irgendwelche Felder, die dich wirklich motivieren? Ich meine, jeder weiß, der dich kennt, du bist ein lebensfroher Mensch. Schieß mal los.
Also wie auch Timo gemeint hat, ist eben dieses Leben abseits vom Basketball extrem wichtig. Also mir persönlich auch, wie alle wissen. Also ich bin sehr gerne auch mal draußen einen Kaffee trinken und was auch immer und auch was anderes machen, was anderes lesen, mit Leuten reden, die überhaupt keine Ahnung vom Basketball haben. Das ist einfach entspannt und gibt einem noch mal wieder ein bisschen Ruhe irgendwie und auch mal, dass man runterkommt. Also dieses Bild von dein ganzes Leben ist nur Basketball, ist natürlich irgendwo schön und für manche Leute funktioniert das sogar, aber ich würde mal auch mal meinen, für die meisten eigentlich nicht. Und das ist auch ein Bild, dass überhaupt nicht schlecht ist, sondern es ist einfach normal, wenn du auch mal deine Abwechslung brauchst und einfach mal nicht an Basketball denken musst, um eben dann wieder, wenn es soweit ist, einfach einen klaren Kopf zu haben und einfach ready zu sein. Also das gibt ja auch einen, wenn du etwas wenn du dein Lieblingsessen jeden Tag isst, dann wird es irgendwann auch nicht mehr so gut schmecken. Also wenn du dann auch mal ein bisschen Abwechslung hast und dann wieder dazu kommst, dann schmeckt es umso besser. Und dann genauso ist es auch beim Training. Also wenn du zum Beispiel, jeder Basketballer kennt, wenn man dann, man hat jeden Tag Training und dann irgendwann nervt dich das Training schon und so weiter, dann spielst du 2 Wochen nach der Saison, spielst du nicht und dann kittelt es auf einmal wieder. Und dann kommt wieder dieses so, oh, ich muss mal wieder spielen.
Das heißt, ihr würdet auch unterschreiben, sage ich mal jetzt, als Methodik als Training, zum Beispiel auch mal andere Sportformen, sage ich mal, ins Basketballtraining einbauen, um einfach auch wieder Motivation zu schaffen. Timo, wie siehst du das?
Vor allem im jungen Alter, finde ich, also mir hat das auch sehr geholfen. Ich habe ja früher nicht nur Basketball gespielt, ich habe auch ein bisschen Fußball gespielt, ein bisschen Tennis gespielt. Ich war immer, wie gibt es sehr viele Parks, war ich viel in Parks unterwegs mit meinen Freunden, habe dort verschiedene Sachen gemacht. Das ist einfach sehr, sehr wichtig, auch als Team-Event, wenn du jetzt mal mit den Jungs einfach rausgehst und einen Abend verbringst, das hilft auch und das schweißt auch das Team so ein bisschen zusammen. Und ich denke, das ist einfach sowohl für Jugendspieler als auch für erwachsene Spieler sehr, sehr wichtig ist, auch für die Psyche, dass sie da einen Ausgleich haben.
Also das heißt, ihr beide würdet auf jeden Fall unterschreiben, dass es ganz wichtig ist, abseits des Basketballfeldes, um wieder Motivation auch zu bekommen, eigene Welten zu haben, sag ich mal, und vielleicht auch mal Abstand zu gewinnen, oder?
Ja, genau, weil das Ding ist halt auch, wenn es halt bei Basketball einfach nicht so gut läuft, dann musst du halt auch irgendwo imstande sein, halt woanders auch vielleicht ein bisschen Motivation oder einfach mal dieses positive Gefühl herzuholen.
Ja, und auch einfach dieses Verkrampfte.
Ja, genau, einfach, um einfach mal loszulassen und dann wieder so, okay, jetzt habe ich hier und da ein bisschen Positivität getankt und jetzt geht's wieder ins Training und dann hast du ja auch ein ganz anderes Bild.
Ja. Dann kommen wir nochmal zu so einem wichtigen Thema, ist, was ich finde, da ja Basketball eine Teamsportart ist, wie geht ihr damit um, beziehungsweise wie motiviert ihr Mitspieler, die vielleicht nicht gerade auf dem Weg sind, nehmen wir mal ein Spiel, so motiviert zu sein, um ein Spiel zu gewinnen. Ich meine, das ist ja immer irgendwie eine gewisse Abhängigkeit da, auch da es halt ein Teamsport ist. Und ich finde das super interessant, weil wir Coaches können einen Input geben, aber im Generellen ist es natürlich auch die Spieler, die auf dem Spielfeld stehen und da irgendwie versuchen, zusammen Spiele zu gewinnen. Also was sind Methoden, die ihr habt, um irgendwie Leute zu motivieren? Timo, fang mal an.
Also ich glaube, was da ganz, ganz wichtig ist, ist, dass man beachtet, dass alle Menschen individuell sind. Jeder Spieler muss anders. Also es gibt Jungs, denen wahrscheinlich auch im Jugendbereich sehr, sehr wichtig, den musst du einfach mal in den Arsch treten und die musst du einfach mal anschreien. Und dann gibt es Jungs, denen musst du vielleicht das bisschen ruhiger erklären.
Ja.
Und es kommt ja auch, Die Spieler kommen ja auch mit einer unterschiedlichen Selbstdisziplin und Selbstmotivation in die Halle. Und ich finde, dass man da als Trainer einfach ein Gespür haben muss, so ein bisschen für die Emotionen und die Motivation eben der einzelnen Spieler. Welchen Spieler muss man an welchen Stellen eben ansprechen? Und wenn man das halt als Trainer so ein Gespür dafür entwickelt, was für Charaktere man hat und wie man die am besten zusammentut, dann glaube ich, ist man auf einem guten Weg.
Und nochmal speziell jetzt du als Spieler, wenn du jetzt einen Mitspieler hast und du siehst, ey, der ist heute da am Rumlaufen und der bringt ja gar keine Energie und der hat irgendwie keine Motivation. Wie gehst du das an? Also fragst du, gehst du in die Kommunikation oder sagst du einfach, gibst ihm Klaps und let's go? Wie machst du das als Mitspieler?
Ja, also wenn das so eine taktische Sache ist, versuche ich dem das in Ruhe zu erklären. Wenn das einfach eine Sache ist, die damit zu tun hat, dass der nicht wach ist und dass er nicht hier ist, dann schreist du ihn vielleicht mal an oder dann sagst du es ihm ein bisschen aggressiver. Dann kommt natürlich auch die Situation an, weil wenn es jetzt ein Spiel ist und es geht bis 10 und es steht irgendwie 8-9 und der verkackt das, dann ist natürlich auch die Situation angespannter, wie wenn es jetzt ein entspanntes, ich meine, Individualtraining ist und du an Details arbeitest.
Deswegen, ja. Ja, ich glaube auch bei dir kann ich das, ich meine, wir kennen uns jetzt ja auch schon lange, kann ich auch sagen, was bei dir auch einfach massive Motivation bringt, ist einfach dieser typische Satz, Lead by Example.
ich glaube, das ist natürlich auch, es muss man nicht immer von der Kommunikation her sein, sondern man kann natürlich auch Motivation, wenn man sieht, wie hart einer geht, wie hart du verteidigst, da würde ich würde ich mich sehr schlecht fühlen, wenn ich nicht selber direkt motiviert wäre.
Genau, oder? Das ist halt auch das, wenn du halt 100% gibst und du siehst, dein Mitspieler ist nicht 100% da, dann fuck dich das natürlich auch ab. Dann sagst du ihm das natürlich auch so, Alter, wir reißen hier den Arsch auf, wir wollen Stops holen, du verteidigst nicht so.
Ja.
Aber da muss, ich denke, das Wichtigste ist, als Spieler sollte man sich immer an die eigene Nase fassen, immer schauen, hey, was kann ich verbessern, bevor man halt den Finger auf andere zeigt. Aber natürlich, manchmal muss man auch seine Mitspieler so eben wissen lassen, was einen stört.
Ja, auf jeden Fall. Ich denke, das ist natürlich auch ganz wichtig, dieses Mitspieler und Lead by Example, weil wie willst du als Coach, natürlich kannst du auch, klar gibt es grundsätzlich Regeln als Coach, kommst pünktlich, du benimmst dich im Training respektvoll, aber irgendwo ist es ja auch als einfacher als Mitspieler irgendwie zu zeigen, ja hier, ey, das ist jetzt Vollgas, volle Motivation, genau. Wie sieht's bei dir aus, Errol? Hast du noch irgendwelche Tricks? Wie man wirklich Motivation verbreiten kann?
Tilly, da bist du eigentlich das beste Beispiel, das ist, was ich bis jetzt in meiner Basketballkarriere gesehen habe, wahrscheinlich. Also einfach dieses,
danke,
ich meine,
danke.
Du bist einfach auch wie ich auch zum Beispiel ein sehr lautstarker Mensch, der mit seinen Emotionen sehr offen umgeht und die auch zeigt und so weiter. Und manchmal brauchen das einfach andere Spieler. Und es ist natürlich nicht jeder gleich und nicht jeder kann das so gut zeigen und muss so laut sein. Und das muss ja auch nicht sein, aber dann eben. Zum Beispiel, ich tendiere auch dazu, dass ich dann halt einfach laut bin manchmal. Das reicht dann manchmal schon. Einfach wenn du rumschreist, sowohl positiv als negativ, einfach mal ein bisschen rumschreist und aber alle aufzuwecken. Und dann eben auch, natürlich musst du dann auch irgendwie zeigen. Da kannst du nicht nur reden und nichts ist dahinter. Und dann sagst du halt auch mal und dann machst du halt auch irgendwas. Und dann lässt du einfach mal alle Emotionen raus. Und das reicht so oft, so viele. Alle Spieler zieht das irgendwie mit und dann denkt sich dann so, wow, okay, geil, hey, schau, der gibt da gerade alles für mich und dem ist das so wichtig, komm, jetzt mach ich auch mal ein bisschen mehr und so. Ich glaube, so geht es am besten wahrscheinlich, ja.
Ja, das heißt auf jeden Fall auch über irgendwie Kommunikation, Lautstärke, Vorbild sein, glaube ich, kann sehr viel motivieren. Ich meine, das ist natürlich sehr interessant für uns Coaches auch zu wissen, irgendwie, wie man miteinander da zusammenarbeiten kann. Jetzt nochmal in Richtung, finde ich auch sehr wichtig, gerade irgendwie für die Generation, die jetzt hochkommen oder anfangen mit Basketball und das dann wirklich auch professioneller beziehungsweise im Leistungsbereich machen wollen. Wie würdet ihr das sagen, gerade unter dem Aspekt Social Media und externe Faktoren, wie motiviert das und vor allem auch für mich sehr wichtig, wie motiviert das auch vielleicht eine falsche Richtung? Ne? Also für mich ist das, wenn die Jugendspieler heutzutage schon Zugriff auf irgendwelche Videos, wo irgendwelche, ich nenne sie jetzt mal Instagram Coaches da irgendwelche Sachen verbreiten, wo ein Spieler anfängt, der noch nicht mal irgendwie ein Layup kann, dann Step Back Threes zu werfen. Also wie seht ihr da diesen Faktor wirklich externe Motivation? Beziehungsweise in unserer heutigen Zeit Social Media. Errol, was sagst du dazu?
Kann das
auch in eine falsche Richtung gehen, so ein bisschen irgendwie so?
Ich glaube schon, dass es irgendwo in eine falsche Richtung gehen kann. Einerseits auch natürlich dadurch, dass man sich halt vergleicht oft und dann halt auch zum Beispiel Entwicklungsphasen einfach ganz anders einschätzt. Wenn du dann siehst, oh, ein anderer 12-Jähriger macht schon das.
Mhm, ja.
Und ich kann das noch nicht und so weiter und dann machst du dir einen riesen Stress und versuchst dann irgendwas aufzuzwingen. Ich finde, das ist halt ein ganz anderer Zugang, weil die Spieler vor allem in der Jugend sich noch so unterschiedlich entwickeln, sei es körperlich, was ist der größte Punkt wahrscheinlich, aber auch spielerisch. Und ich glaube, da kann das ganz schnell dazu kommen, dass man dann nicht so, oh, boah, der macht das schon mit 15, mit 16 so und dann kann es auch mal in die Richtung gehen, so, oh, das schaffe ich doch eh nicht, wieso mache ich das jetzt oder so. Natürlich kann es dann auch auf der anderen Seite sein, so, hey, wow, okay, der macht das schon, okay, dann mache ich mehr oder stelle mich noch mehr an und dann kann es auch in die Richtung gehen. Aber ich glaube, dieses Negative oder wie du auch gemeint hast, so dann dieses wilde Spiel, wenn man das dann irgendwo auf Instagram gesehen hat, wo einer durch drei Leute durchdribbelt und dann einen Fadeaway Stepback Dreier irgendwie nimmt. Was ja auch ein geiles Play, so absolut und so.
Könnte von dir kommen.
Aber keine Ahnung, das ist auch manchmal einfach ein bisschen unrealistisch.
Ja. Also du sagst auch, sag ich mal, ein Thema, was man echt mit Vorsicht vielleicht genießen sollte, Social Media beziehungsweise externe Faktoren. Jetzt bleibe ich aber nochmal bei dir, komme natürlich auch gleich zum Timo damit. Aber ich wollte auch nochmal wissen, wie ist denn das auch irgendwie, was ich immer so ein bisschen schade finde, spreche mir jetzt auch aus dem Nähkästchen, wenn man im Profibereich ist, wie spielt da, sag ich mal, externer Faktor Geld eine Rolle? Also wie groß, ich meine, wir reden hier die ganze Zeit über Motivation und Spaß ist natürlich für jeden Jugendspieler, sollte der Grundsatz sein, um weit zu kommen und das mitzubehalten. Aber irgendwo ist man jetzt auch in der Realität angekommen. Und ja, was ist wirklich der Faktor, was spielt der Faktor finanzielles irgendwie Gehalt? Ich meine, glaube ich, auch sehr, sehr von Interesse von Leuten mal zu hören, wie das sich dann ändert. Was sagst du dazu?
Ich meine, natürlich ist das auch ein großer Faktor in unserem Business. Ich meine, man kann nicht lange Basketball spielen.
Ja.
Also, was weiß ich, bis 33, da manche natürlich länger und so, aber im Schnitt wahrscheinlich eher 30.
Rein, ja.
Aber das ist ja voll unterschiedlich mit Verletzungen, was weiß ich alles. Aber ich weiß nicht, Geld ist einerseits natürlich kann es auch ein positiver Motivator sein, wo du bist so, hey, wenn ich dir das und das mache, nicht nur, hey, ich mache jetzt meine Punkte, sondern mein Team gewinnt, ich spiele gut, ich zeige dir und die Qualitäten, was auch halt Trainer anschauen. Ich meine, du siehst Leute, die werden, keine Ahnung, wie viel Geld die bekommen und machen 5 Punkte im Schnitt.
Ja.
Die einfach andere unglaubliche Qualitäten haben.
Das finde ich auch ganz schön, dass du das sagst, gerade auch mal für alle Jugendspieler in Richtung Motivation. Irgendwie, du musst auch deine Motivation, ich glaube, das ist auch cool, wenn das Coaches früh realisieren, nicht jeder muss der, man seine 25 Punkte und du hast deine Motivation, ey, ich muss jeden Korb machen und ich muss immer der Topscorer sein. Also ich glaube, ganz wichtig, wie du das gerade schön sagst, ich glaube auch als ein sehr, sehr gut ausgebildeter Rollenspieler, der nicht immer nur im Mittelpunkt stehen muss, sondern auch vielleicht die Sachen, die er nicht auf dem Statsheet stehen macht, kann man ganz, ganz weit kommen. Aber ich habe dich unterbrochen.
Nein, aber dann wollte ich einfach noch dazu sagen und dann ist natürlich auch ein bisschen dieses persönlicher und dann redet man wieder von Ehrgeiz und dass man nicht so Competitiveness irgendwie so ist halt zum Beispiel, wenn du dann gegen einen spielst, der 10-mal mehr verdient als du.
Ja.
Wir, okay, 10-mal, aber doppelte Dings, dreifache haben wir schon öfters die letzten Jahre jetzt mitbekommen.
Ja.
Dann ist das auch nochmal ein Motivator natürlich, wenn du dann denkst, so, hey, wieso verdienst du jetzt so unglaublich viel mehr als ich?
Ja.
Und dann willst du es halt auch nochmal zeigen und das ist auch eine gewisse Motivation, die du dann auf jeden Fall einfach mitnimmst.
Ja, ich meine, das ist ja auch jetzt gerade wirklich der Podcast für uns selber wahrscheinlich auch gerade echt interessant, wenn man mal so darüber redet, wie viele verschiedene Quellen oder wie viele verschiedene Bereiche es gibt, die einem dann wirklich die Motivation dann bringen. Schwenken wir nochmal rüber zum Timo. Ja, gleich Frage an dich. Was sagst du zum Thema Social Media? Ist das ein Bereich gerade für junge Basketballer irgendwie, jetzt die einen falschen Hals kriegen könnten? Und dann natürlich auch nochmal externer Faktor Geld. Wie siehst du das so? Aber fangen wir erstmal an mit dem Bereich Social Media Motivation.
Ja, also genau wie ihr beide es vorhin schon gesagt habt, das kann eben in zwei Richtungen gehen. Das kann einerseits natürlich positiv sein, weil du dann dich bei anderen Leuten inspirieren kannst. Du kannst diese ganzen Sachen, diese Videos, die wir halt früher auch angeschaut haben, auf YouTube oder wo auch immer, gibt es ja auch Social Media.
Ja.
Das kann natürlich positiv sein. Aber es kann natürlich auch negativ sein, wenn man sich dann vergleicht und wenn man dann sich quasi so einen Spielstil aufzwingt, den man eigentlich nicht auf natürliche Art und Weise hat an sich, sondern wenn man halt sieht, okay, der im anderen Team macht das, und das ist alles so cool und der kriegt so viele Likes, jetzt muss ich auch ein Highlight-Tape haben, wo ich irgendwie nur Stepbacks werfe oder nur Fadeaways werfe oder was weiß ich was. Und wie du eben schon gesagt hast, ich habe jetzt hier schon 3-4 Jahre Profibasketball gespielt. Ich habe Spieler gesehen, die haben in der Pro A 18 Punkte im Schnitt gemacht und hatten keine BBL-Offers. Ja. Ich habe Spieler gesehen, die haben 6 Punkte, 7 Punkte im Schnitt gemacht und spielen jetzt irgendwo bei Top-Clubs, die international sogar spielen. Also da gibt es auch ganz, ganz viele andere Faktoren. Ich weiß, man schaut im Basketball immer zuerst auf die Punkte, aber es gibt Spieler, die machen eben nicht so viele Punkte, aber machen eben andere kleine Dinge, die halt dem Team helfen, das Spiel zu gewinnen. Dementsprechend, ja, kann ich euch bei dem Punkt nur zustimmen. Und die zweite Frage natürlich, ja. Also das braucht man nicht zu diskutieren, das Geld, was man bekommt, ist natürlich eine Motivation. Wenn du siehst, okay, wenn ich in der Euroleague spiele, verdiene ich so und so viel und ich muss das und das machen, um dahin zu kommen, und ja, motiviert dich das natürlich auch im Training, härter zu arbeiten, dass du vielleicht im nächsten Jahr mehr verdienst, ist natürlich gar keine Frage.
Aber jetzt nochmal da auch einhalten, ist es auch so ein Gefühl irgendwie von, ich finde das jetzt schade, dass sich die Motivation auch irgendwie in die Richtung geändert hat, weil wenn ich da irgendwie ehrlich drüber spreche, ist es einfach schon so, und das finde ich schon manchmal schade, ich bin jetzt natürlich in meiner Karriere auch an einem Standpunkt angekommen, wo ich das wieder anders sehen kann, aber das ist wirklich von diesem reinen Spaß, ich treffe mich mit meinen Jungs am Freiplatz und kann da zocken und habe die beste Zeit, zu mehr Beruf geworden. Und ja, Timo, was sagst du dazu?
Ja, also natürlich am Ende des Tages.
Und wie bremst man das auch vielleicht wieder, ne? Also wie kommt man wieder immer so ein bisschen zu der Motivation Spaß zurück? Nicht, also lasst nicht vielleicht die Motivation Geld oder Ansehen das überhand nehmen.
Ja, am Ende des Tages ist natürlich das gleiche Spiel, was du gespielt hast, als du jung warst, als du Spaß hattest. Und ich finde, diesen Spaß sollte man auch nie verlieren, weil ich finde, auch dann spielt man am besten.
Ja, natürlich Leichtigkeit
dann,
auch.
Genau,
ne?
Ja. Und wenn man diese Leichtigkeit spielt man auch am besten. Aber ja, ich werde jetzt hier nicht lügen. Also natürlich spielt Geld eine große Rolle. Natürlich spielst du dann, wenn der eine Verein dir vielleicht mehr Geld zahlt, eher für den Verein, für den anderen Verein. Das muss dann halt jeder für sich selber wissen, wie es in der Karriere am besten ist. Aber ich finde, es ist halt wichtig, dass man diesen Spaß aus dem Jugendalter nicht verliert.
Ja.
Aber das Geschäft dahinter ist natürlich ein ganz, ganz anderes, wenn du jetzt NBBL Pro B spielst, wenn du jetzt Pro A BBL spielst.
Ja, auf jeden Fall. Ja, also wirklich sehr, sehr viele irgendwie auch neue Sachen für mich, die ihr sagt, beziehungsweise sehr, sehr hinter die Kulissen lässt ihr uns erscheinen. Das ist sehr schön. Dann will ich jetzt noch, wir sind leider schon am Ende angekommen, nochmal ein Gänsehaut-Moment für euch von der Motivation ausgehen, wo ihr vielleicht im Lockerroom saß und den Trainer eine Ansprache gesprochen und wo du wirklich so gedacht hast, hey, jetzt gehe ich da raus in die Halle und gib einfach alles, gib Vollgas. Und vielleicht wäre es ganz schön, ich weiß jetzt ja noch ein bisschen her, einen Moment da irgendwie aus der Profikarriere und einen Moment vielleicht auch aus der Jugend, wo es so einen echt gecatcht hat. Timo?
Ich hatte früher mal eine Ansprache, da war ich immer vor Spielen sehr, sehr nervös.
Ja.
Und da hat der Coach, da waren damals Alan Ibrahimagic, weil der U16
war. Ja.
Und der hat dann so eine Welle aufgezeichnet. Und der hat dann quasi gezeigt, wie man sich vorm Spiel fühlt. Und dann gibt's eben, die Welle hat halt ganz unten angefangen, bis so, dass man kurz vorm Einschlafen ist, dass man gar keine Energie hat. Dann ist die Welle hochgegangen, dann da, wo es halt am besten ist, und dann so ein bisschen runter. Und da kann ich mich irgendwie, ich weiß nicht warum, aber ich kann mich immer noch daran erinnern, der hat gesagt, wenn du zu so hyperaktiv bist und zu nervös bist, ist nicht gut. Aber auch wenn du so kurz vorm Einschlafen bist, ist nicht gut. Und du musst eben als Spieler so den Weg finden, dass du diese Energie mitnimmst, dass du immer viel Energie mitnimmst, aber dass du auch den Fokus und den klaren Kopf nicht verlierst. Und das hat mich gegangen. Das habe ich bis jetzt mitgenommen.
Mega cool, mega cooler Moment.
Ja. Vorm Spiel immer auf dem richtigen Energielevel bin, dass ich nicht zu hoch bin, aber auch nicht zu tief.
Und du sagst da war wirklich so, ey, jetzt geht's los. Jetzt
genau,
geht's
das
los.
War so auch der
Was
Punkt
war das? Für
mich, U16 Nationalmannschaft. Das war so, wo es so quasi vom Jugendbereich so in den
Bereich ging. Was war das, Europameisterschaft?
Ja, U16.
Okay. Ja, krasser Moment, den du da geschildert hast. Auf jeden Fall. Noch ein Moment in der Profikarriere, wobei der schon ziemlich krass war.
In der Profikarriere, ich finde, die besten Ansprachen, die hatte ich immer, wenn wir davor das gegen ein Team gespielt haben, wo wir in der Saison verloren haben. Schon, weißt du, ich meine? Also, man spielt ja immer zweimal gegeneinander, ein Heimspiel, ein Auswärtsspiel.
Ja.
Wenn du das erste Spiel verloren hast
und
dann die Ansprache vor dem zweiten Spiel, wenn der Coach sagt, wisst ihr noch, was vor ein paar Monaten passiert ist? Die Kleinen, die haben uns zerstört in unserer eigenen Halle, jetzt gehen wir raus.
Dann ist man direkt ready, motiviert, ready to go. Ja, kann ich fühle ich voll. Errol, ein Moment, wo du dachtest, jetzt geht's zur Sache aus der Jugend und ein von den Profis.
Am Anfang ist mir gar nichts eingefallen, weil es ja auch schon ein bisschen her ist, aber jetzt dann hat der Timo Nationalteam erwähnt und.
Ja, haben wir eigentlich viel zu wenig drüber
gesprochen. Ja, ich muss ich auch sagen, in der U16 waren wir da auch, da hatten wir einen verrückten Coach, Horst Leitner. Der immer schon extrem hart trainiert hat und alles links von uns abverlangt hat. Und dann war wirklich so kurz vor der EM war so, es hat noch nie jemand gemacht in Österreich in der U16, aber wir kommen jetzt Top 8. So, Österreich, Nationalteam natürlich,
die Erwartungen
sind hoch und so weiter. Und wir waren alle so das war am Anfang echt so,
Was meinst du so?
Aber der hat das komplett ernst gemeint und war komplett davon überzeugt und hat uns auch irgendwie damit eigentlich so eine Sicherheit und Confidence irgendwie gegeben, dass er jetzt einfach durchzuziehen und denkt so, wieso eigentlich nicht? Und dann sind wir es tatsächlich gekommen und mit dem Spiel haben wir Schweden damals geschlagen. Hat er echt so, ist er in die Mitte gegangen und ist so, ich hab's dir doch gesagt, so wirklich. Und da war ich echt so.
Ja, einfach ganz wunderbar.
Schon crazy so. Er hatte einfach diese. Er hat uns einfach irgendwie diese Kompetenz gegeben.
Oder auch irgendwie eine Vision, die eigentlich so unrealistisch ist, was dann auch noch mehr Motivation kreiert.
Genau. Also das war echt gut. Und dann, wie Timo, das macht ja Danny besonders gern eben das mit dem Gegner.
Ja, und dann Danny Hansen,
genau. Und keine Ahnung, also jetzt eine spezielle
Anfrage
kann ich jetzt nicht erinnern, aber zum Beispiel, was ich halt. Und das haben Timo und ich auch schon geredet, dass das jetzt zum Beispiel auch bei anderen Teams und so weiter nicht war, in der wir gespielt haben. Diese Energie, die wir als Team vor Spielen haben.
Du meinst jetzt gerade in den zwei Aufstiegsjahren.
Genau. Ja. Das ist unglaublich, wie wir uns da gegenseitig pushen und anschreien und diese Energie und Kameradschaft einfach, die wir haben. Ich glaube, das ist eine der Sachen, die mich
mega
sehr geprägt haben und sehr motiviert haben.
Super cool. Timo, ja klar, du darfst noch.
So viel Zeit hat man noch. Ich habe eine krasse Story, die ist mir eingefallen. Das war auch in dem gleichen Jahr bei Alan Ibrahimagic für 16.
Das heißt anscheinend guter Motivator.
Shoutout. Das war crazy. Auf jeden Fall, wir hatten so ein Vorbereitungsturnier. Das war so 4 Nationen. Italien, Frankreich, Spanien und wir mit Deutschland. Also schon ein krasses Turnier. Da waren auch krasse Talente, so Killian Hayes, Theo Maledon und so weiter. Wir haben kassiert. Also wir haben vor dem Spiel sind wir so reingekommen, weißt du, wie man ja im Hotel chillt am Abend vom Spiel, so Witze gemacht. Ja, wir sind voll krass, wir sind jetzt hier nominiert worden, 12er Kader, weißt du, so ein nächstes Jahr spielt Bundesliga. Weißt du, wie man so redet mit 16.
Ja.
Und dann haben wir einfach dreimal wurden wir komplett zerstört. Nach dem dritten Spiel ist er in die Kabine gekommen. Hat so gesagt, ja, Jungs, wenn ihr außerhalb vom Spielfeld cool sein wollt, dann müsst ihr auch auf dem Feld cool sein. Das hat mich auch, das kann ich mich
mehr erinnern. Das ist auch eine coole,
Wenn du nach dem Spiel reden willst, dann musst du im Spiel das beweisen. Und das habe ich immer noch mitgenommen. Das war die Ansprache.
Ist dann auch irgendwie nach dem Turnier das wirklich auch besser geworden, eure Mannschaftsleistung?
Also
hat er auch was gebracht, so die
vier Ansprachen. Gespielt auch in den
nächsten Spielen. Mega, mega, mega interessante Einblicke. Um nochmal kurz zusammenzufassen, wie man irgendwie aus dem Gespräch raushört, jetzt gerade aus den Erfahrungen von den beiden, sind wirklich die Quellen der Motivation, die Quellen der eigenen Motivation, glaube ich, ganz, ganz breit gefächert und können die verschiedensten Sachen sein. Euch beiden riesen Dankeschön, dass ihr hier mitgemacht habt und ich hoffe, die Zuschauer haben Spaß. Danke euch beiden.
Danke.
Ciao, macht's gut. Ciao, ciao.